Wir sitzen in einem hölzernen Waggonbauskelett, Teil einer Ausstellung, die hier aktuell und noch bis Ende April stattfindet. Und dieses Waggonbauskelett, das ist eine Reminiszenz an die Handarbeit, die passierte im VEB-Waggonbau. Und dort passierte nicht nur Handarbeit viele Jahrzehnte, sondern es gab auch eine Kulturarbeit im Betrieb. Im Rahmen der Ausstellung habe ich recherchiert, verschiedene ehemalige Waggonbauer getroffen, unter anderem Robert Bonan, der ab den 70er Jahren eine Zeit lang das sogenannte Clubhaus der Waggonbauer geleitet hat. Und er beschreibt einmal, wie die Kulturarbeit aussah, die er dort in diesem Clubhaus veranstaltet hat.
Ja, es gab verschiedene Zirkel oder Arbeitsgemeinschaften. Es gab also ein ganz bekanntes Amateurfilmstudio. Auch nach der Wende ist das noch bis in die Jetztzeit durchaus in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus hat es natürlich auch eine große Arbeitsgemeinschaft Philatelie gehabt. Das war ja damals was ganz Besonderes. Ein Schein-Mayen-Orchester, ein Blasorchester, eine Volkstanzgruppe und auch bildnerisches Volkskunstschaffen. Charlotte Ballarin hieß die, glaube ich. Die hat einen Mal- und Zeichenzirkel geleitet. Und ja, also wie gesagt, das war voll das ganze Spektrum von kulturellen Möglichkeiten und wurde vom Betrieb unterstützt.
Das sagt Robert Bonan, der eine Zeit lang das Clubhaus der Waggonbauer im VEB-Waggonbau Ammendorf geleitet hat, dann auch als ein Funktionär des FDGB, also als ein Gewerkschafter. Zumeist war die Kulturarbeit in den Betrieben in der DDR organisiert durch den FDGB, durch die Gewerkschaft. Und was es genau damit auf sich hatte, beziehungsweise was vor allem der Kern einer Idee von Kulturarbeit in den 60ern, Ende der 50er war, darüber möchte ich jetzt sprechen mit William Walls, der hier bei mir im Blech sitzt. Hallo, schön, dass du da bist.
Dankeschön, es ist schön, da zu sein.
Einigen Korax-Hörerinnen und Hörern bist du vielleicht bekannt als Sendungsmacher von American Folk. Aber du bist nicht nur das, Musiksendungsmachender, sondern auch Literaturwissenschaftler und hast promoviert über das, was man nennt Bewegung schreibender Arbeiter in der DDR. Das wird oft auch mit dem Stichwort Bitterfelder Weg zusammengebracht. Und vielleicht kannst du erst mal ganz prinzipiell erklären, was ist denn diese Bewegung schreibender Arbeiter in der DDR?
Na, das ist aus dieser ersten Bitterfelder Konferenz entstanden. Und zwar Ende den 50ern, 59 haben die, war das soweit dann mit der Kultur oder der Politik, dass Ulbricht seine Macht konsolidiert hatte, dass die zum ersten Mal wirklich auf ein prinzipielles Konzept von Kulturarbeit konzentrieren durften. Und dann sollte es aus diesem Konferenz wirklich, also Sprichwort, Kumpel greift zur Feder, greift zur Federkumpel, dass wirklich die Arbeiter zum Schreiben anfangen sollten und die Intellektuellen bzw. die Schreibenden sich mit den Werktätigen solidarisieren sollten. Und daraus entstehen sollte quasi eine neue Literatur, eine neue Kultur, die natürlich sehr, sehr wichtig für den Staatsmacht bzw. Legitimität der Staat sein sollte.
In diesem Zuge entstehen dann die sogenannten Zirkel schreibender Arbeiter. In welchem Umfang, wie sind die organisiert und was findet man heute für Spuren von denen?
Na, von Spuren heute, also im Umfang, am Ende nachweislich über 200 Zirkel schreibender Arbeiter gab das. Was man für Spuren heute findet, ist vielleicht in Museen oder bestimmte Archiven oder Bibliotheken sogar. Es gab schon sehr, sehr viele Anthologien, die veröffentlicht wurden. Und damals aber, das war im Grunde innerhalb dieses gesamte Volkskunstbewegung eingesiedelt. Und zwar aus der Zentralhaus für Kulturarbeit in Leipzig. Und wie wir schon vorhin von der Historikerin gehört haben, zum Teil von der FDGB, aber auch vom Ministerium für Kultur. Und dann ganz unterschiedlich, wie die finanziert wurden. Natürlich ging sehr viel aus dem eigenen Initiativ von den einzelnen Teilnehmern und die Zirkelleitern halt. Aber das hat dann im Laufe den 3 Jahrzehnten einen gewissen Selbstlauf genommen. Und quasi, das war offen, Zirkeln, Gruppen von Laienautoren für alle, die ein Interesse an Schreiben gehabt haben, durften mitmachen.
Diese Idee, dass Kultur nicht dem Bürgertum vorenthalten ist, die ist ja keine genuine Idee der 50er Jahre, keine Idee der DDR. Was würdest du denn als Vorläufer dieser Bewegung schreibender Arbeiter bezeichnen?
Na, das geht natürlich zurück ins 19. Jahrhundert mit der Arbeiterbewegung, ne? Denn der SPD und KPD natürlich haben auch ihre eigenen festen Kulturbegriffe gehabt und das wurde auch alles, was in den 20ern, 30ern diskutiert wurde, wurde quasi dann auch weitergeführt in der DDR. Zum einerseits halt dieses Kunst als Waffe, das Sprichwort von Friedrich Wolff, oder andererseits noch sehr lebendig bis zum Ende war das humanistische Kulturbegriff, das Sprichwort in der DDR Persönlichkeitsbildung. Und die Bewegung hat offiziell beide Zwecke gedient, also offiziell. Aber am Ende war das wirklich offen quasi für alle, die mitmachen wollten. Und die meisten haben sich nicht so sehr interessiert für die philosophischen Hintergründe.
Dennoch, wenn man Texte aus diesen Zirkeln schreibender Arbeiter liest, dann geht es oft schon sehr zentral auch um die Arbeit oder eben um diese Idee, dass Arbeiterinnen und Arbeiter sich Kultur aneignen. Wir hören ein Gedicht aus einem solchen Zirkel schreibender Arbeiter.
Elfriede Strauch, Arbeitertheater. Das ist beglückend neu an unserem Theater, dass Arbeiter sich selbst und ihr Leben spielen. Vielleicht mag zaghaft noch ihr Spiel erscheinen. Nun ja, sie rücken sich nicht gern ins Licht. Bedenkt, wie vieles mussten sie sich erst erringen. Wer sang an ihrer Wiege wohl, dass sie im Urlaub an das Schwarze Meer einst fliegen, dass sie auf eigenen Schiffen Meere je befahren? Wer sang, dass sie die Herren sind? Bald werden sie so sicher auf der Bühne stehen, wie sie im Clubhaus in den breiten Sesseln sitzen, voll Selbstbewusstsein, ihrer Kraft vertrauend. Und wir, die wir ihr Spiel betrachten, fühlen, es ist echt. So, grad so, wie auf der Bühne, diskutieren sie in der Frühstückspause, so sprechen sie mit der Kollegin und so mit ihrer Frau. Geduldig mit dem Suchenden, ihm den rechten Weg zu weisen. Dabei einander stets zur Wachsamkeit ermahnend. Denn Großes gilt es zu behüten. Aus Tribüne, 15. Juni 1960.
Soweit ein Gedicht aus einem Zirkel schreibender Arbeiter, das auch zeigt, welchen Anspruch diese Bewegung hatte, nämlich, dass eben jetzt Arbeiterinnen und Arbeiter selbst Theater spielen und dass es auch ein anderes ist, dass es sich absetzt vom bürgerlichen Theater und vielleicht, wenn man das verallgemeinert, von der bürgerlichen Literatur, die es vorher gab. Wenn man sich jetzt die Quellen anschaut, gerade zu diesen 2 Bitterfelder-Konferenzen, dann gibt es ja da durchaus unterschiedliche Positionen auch. Also es geht schon auch erstmal darum, sich einen Kanon anzueignen, sich Literatur anzueignen, sich das anzuschauen, was vielleicht der humanistisch bürgerliche Kanon an Sachen mit sich bringt, die man jetzt verwerten kann für die neue Gesellschaft, die ja entstehen soll. Was würdest du denn sagen, ist an Erziehungsanspruch enthalten in dieser Bewegung schreibender Arbeiter?
Erziehungsanspruch? Na, also die Historikerin vorhin meinte, das ist Kulturarbeit von der FDGB und die FDGB hatte tatsächlich ursprünglich die Kulturarbeit in der Hand. Und zum Beispiel das letzte Gedicht von der Tribüne war die Veröffentlichung von der FDGB. Und man muss das erstmal unterscheiden zwischen grundsätzlich zum Beispiel FDGB, aber die Ministerium für Kultur, die haben dann möglicherweise andere Ansprüche gehabt. Aber Erziehungsarbeit sollte, das ist eher gedacht, vielleicht zum Beispiel, dass die eher von Schriftstellerpunkt aus, dass die Schriftsteller wirklich erzogen werden sollten aus der Arbeitersicht. Also das war wahrscheinlich das Grundprinzip dahinter. Das ging nicht eher darum, dass die Arbeiter erzogen werden sollten, sondern eher die Intellektuellen. Das war eher das Problem.
Die Intellektuellen, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind ja auch die, die sich versammeln zum ersten Mal 1959 auf der ersten Bitterfelder Konferenz. Das ist nämlich eigentlich eine Autorenkonferenz des Mitteldeutschen Verlages. Es passt ganz gut, dass wir diese Sendung hier am Steintorplatz machen, denn der Nachfolgeverlag, der ebenfalls Mitteldeutscher Verlag heißt, sitzt hier gleich im Haus nebenan. 1959 hat dieser Mitteldeutsche Verlag eben aufgerufen zu der Autorenkonferenz nach Bitterfeld in den großen Kulturpalast, also auch eine wichtige Örtlichkeit, wenn es um diese Kulturpolitik geht, dass man so einen großen Palast baut für die Arbeiterkultur. Welche Rolle spielt denn dieser Mitteldeutsche Verlag und seine Autorinnen und Autoren?
Für diese Bewegung eigentlich wenig. Also die Hausautoren der MDV, die haben nicht viel am Hut gehabt mit dieser richtigen Arbeiterbewegung. Also insgesamt von den richtigen Schriftstellern wurde das eher propagandisch gesehen, was es tatsächlich war. Also am Ende, was daraus gekommen ist, war wirklich, dass die Laien, Autoren, viele Möglichkeiten hatten, staatlicherseits sich zusammenzutreffen und zu schreiben. Und dieses ganze Anspruch vom Staat, dass das alles wirklich eine neue Literatur geschaffen werden sollten, das ist natürlich nicht zustande gekommen.
Dennoch haben sich ja zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller aufgemacht in Betriebe, Brigitte Reimann zum Beispiel, auch Christa Wolf hier in Halle. Wir haben vorhin schon ein Gedicht gehört aus einem Zirkel schreibender Arbeiter. Auch diese Zirkel wurden ja von Schriftstellerinnen und Schriftstellern zumeist geleitet. Und wir hören, um einen weiteren Eindruck zu bekommen, welche Themen bearbeitet wurden in dieser Literatur, ein weiteres Gedicht.
8. Mai 1965. Mutter erzählt von erkämpften Jahren und der Zeit danach. Wir erinnern uns der Schuhe aus Holz, der erhungerten Tage, der hungrigen Nächte. Ich berichte vom bestandenen Examen und dem Lernen danach. Wir sehen vom Balkon die pastellhellen Häuser, die festtäglichen Menschen, die parkenden Wagen. Wir fahren durch ergrünten Wald und sehen das Grab mit dem 5-Zacken-Stern. Behutsam umbettet die Namen der Toten mit Birkenlaub. Aus Unsere Feder schreibt Rot zum 20. Jahrestag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Überreicht vom Zirkel schreibender Arbeiter, Clubhaus, Aktivist Czornowitz, Gräfin Hainichen, 1967.
Ein Gedicht aus einem Zirkel schreibender Arbeiter in Czornowitz. Ich sitze hier mit William Walls, der sich mit diesen Zirkeln schreibender Arbeiter wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Vielleicht können wir ein bisschen sprechen über dieses Gedicht und das ja gar nicht unbedingt unter der Prämisse, dass das jetzt alles typisch ist und verallgemeinert werden kann. Aber ich finde dennoch das ganz interessant, wie hier ja, die deutsche NS-Vergangenheit verhandelt wird. Es geht um den 8. Mai, also um das Ende des Nationalsozialismus als Datum in Deutschland. Es gibt ein Wir in diesem Gedicht, es gibt auch einen Fortschritt. Also man beschäftigt sich mit dieser Geschichte, aber man hat jetzt die pastellfarbenen Häuser, man hat eine Ausbildung. Was sagst du zu diesem Gedicht?
Ja, zum einen, dass es aus einem Band kommt, das heißt Unser Feder schreibt Rot, und das zeigt erstmal, dass das ziemlich sein soll, was gewünscht wurde vom Staat. Ne? Und von diesen tausenden Anthologien, die meisten waren nicht so staatstreu oder staatsnah, das war eher meistens Leute, die schon gewissermaßen vielleicht von der älteren Generation ein bisschen Vergangenheitsbewältigung betrieben haben. aber das wären dann nur eher die ältere Generation möglicherweise. Und dann wurde das auch natürlich immer 10, 15, 20 Mal geguckt, bevor was überhaupt was veröffentlicht wurde. Und es wurde auch durchaus sehr viel geschrieben, das nicht veröffentlicht wurde, ne? So quasi für die Schublade geschrieben, wie man damals sagte. Also ich glaube, man kann aus so einem Gedicht kein Fazit über das, die Bewegung an sich schließen.
Genau, und das war quasi auch meine Aussage. Dennoch finde ich es sehr interessant, dieses Gedicht ernst zu nehmen. Was ist an Themen, an Aussagen enthalten? Was würdest du sagen?
Ich muss zugeben, dass ich mich mit den Inhalten von Gedichten und so nicht richtig auseinandergesetzt habe. Ich habe kaum Literaturanalyse geschrieben. Ich habe 10 Monate in Berlin im SAPMO-Archiv verbracht und Akademie der Künste, wo jetzt die Hinterlassenschaft vom Zentralhaus für Kulturarbeit ist. Und auch im Weißensee damals gab es ein kleines Archiv, wo die diese Werke gesammelt haben. Und da war so viel aufzuarbeiten, dass so richtig zu einer Textanalyse bin ich nicht gekommen.
Ja, sicherlich auch etwas, was noch gemacht werden kann oder gemacht werden sollte. Also sich wirklich intensiv diese Literatur anzuschauen, die entstanden ist in den Zirkeln schreibender Arbeiter. Ich glaube, das wird aktuell sehr wenig gemacht in der literaturwissenschaftlichen Forschung. Anknüpfend an das, was du gesagt hast darüber, was konnte überhaupt erscheinen, was würdest du denn sagen, wo fand oppositionelles Schreiben in der DDR statt?
Oppositionelles Schreiben fand bestimmt nicht in solchen Zirkeln statt. Also Untergrund, da gab es bekanntlich genug so Untergrund oder Leute, die sich zusammengetroffen haben und Sachen vorgelesen haben oder sonst was, aber inoffiziell, also nicht staatlicherseits. Was veröffentlicht werden durfte oder oft solche Anthologien sind veröffentlicht worden für bestimmte staatliche Anlässe, zum Beispiel im Jahrestag für, was weiß ich, Geburtstag von Karl Marx oder sonst was. Und da, wenn das gewissermaßen den Staat auch repräsentative Funktionen gehabt hätte, dann könnten die genug Ressourcen zusammentrommeln, dann vielleicht eine Sammlung, eine Anthologie herauszubringen. Und da, wie gesagt, wurde natürlich nicht alles veröffentlicht, was geschrieben wurde. Und was nicht veröffentlicht wurde, dann weiß nicht, ob man das heutzutage noch nachweisen kann. Aber oppositionell galt solchen Zirkeln auf keinen Fall.
Dennoch ist es spannend, wenn man diese Hefte, diese Bücher aufschlägt, dann gibt es gerade in den 80er Jahren zum Beispiel viel Kritik an Umweltzerstörung. Es gibt auch immer wieder kritische Auseinandersetzung mit Vorgesetzten, mit der Arbeit in den Betrieben, was dort schiefläuft. Ich habe eine Geschichte gefunden, Der Esel und die Raupe, in der meiner Meinung nach ziemlich deutlich, wenn eben auch so fabelhaft, die Republikflucht thematisiert wird. Diese Zirkel hatten sicherlich ihre Hochphase in den 60er Jahren. Der Bitterfelder Weg hat sich konzentriert auf Literatur, aber es ging eben, du hast es schon angesprochen, um allgemein etwas, das man Volkskunstschaffen nannte. Es gab auch Malerei, Theater, Fotografie, Film. Wie ging es denn mit diesen Zirkeln weiter in den Jahrzehnten danach und vor allem aber auch mit dem Ende der DDR?
Es gab durchaus Zirkeln, die sich weiter getroffen haben, weil es gab solche Zirkeln, die sich wirklich jahrzehntelang getroffen haben. Und wenn die Leute sich einmal in der Woche oder vielleicht alle zwei Wochen oder vielleicht auch nur einmal im Monat jahrelang getroffen haben, dann haben sie bestimmt auch einander näher kennengelernt und die sind alle auch natürlich freiwillig dahin gegangen und die wollten nicht auf einmal Schluss machen. Und als ich meine Forschungen damals gemacht habe, es gab einen Zirkelleiter, das wurde dann nahtlos weitergegangen. Ich glaube, die treffen sich immer noch heute. Und das ist, wie gesagt, im Grunde Leute, die gerne schreiben. Und dann, wenn sie einfach freiwillig weiter treffen wollen, dann geht es weiter.
Da passt es jetzt ganz gut, dass wir dieses Gespräch gerade hier im Blech-Kunstraum führen. Licht durchflutet von der Sonne ist der Raum gerade. Und wenn ich dich angucke, Bill, dann ist hinter dir ein Foto bzw. zwei Fotografien von zahlreichen grauen Archivboxen, die fotografiert wurden im Schreibart e.V. Archiv Schreibender ArbeiterInnen in Berlin-Schöneweide befindet sich dieses Archiv. Seit den 90er Jahren gibt es das, vor allem auf ehrenamtlicher Arbeit basierend, sammeln dort Leute Materialien aus den Zirkeln Schreibender Arbeiter. Und das haben sie begonnen schon auch aus der Idee einer Rettung heraus. Also viele Zirkel haben geendet, auch mit dem Ende der DDR. Die Orte, an denen man sich getroffen hat, die Kulturhäuser, die Clubhäuser wurden geschlossen, die gab es nicht mehr. Und dann ist dieses kleine, selbstgetragene Archiv in Berlin entstanden. Was ist das genau für ein Ort?
Na, die sind schon mehrmals umgezogen. Und damals waren die im Weißensee und quasi in einem kleinen Dachraum, die sie für nicht mal 200 Euro gemietet haben. Und wie du sagst, das sind zum großen Teil Freiwillige, aber damals, glaube ich, die waren quasi zwei, drei ABM-Stellen von drei Frauen, die sich zusammengefunden haben, wahrscheinlich das selber ausgedacht haben und dann das auf eigene Faust begonnen haben. Und die müssen wahrscheinlich immer noch ein bisschen staatliche Forderungen bekommen, nehme ich an. Aber das ist kein Archiv im Sinne, dass es täglich 8 Stunden geöffnet wird. Ich glaube, man damals waren die vielleicht zweimal in der Woche offen, aber mit Anmeldung geht das. Und das ist im Grunde nichts mehr als eine Sammlung von Kartons.
Die Orte oder viele der Orte, an denen sich zirkelschreibende Arbeiter getroffen haben, wobei man vielleicht auch da nochmal anmerken sollte, es gibt auch soziologische Untersuchungen, die so ein bisschen relativieren, dass es sich um schreibende Arbeiterinnen und Arbeiter handelt, dass da auch sehr viele Studierende, Beschäftigte, Angestellte, ganz unterschiedliche Leute versammelt waren, die dort geschrieben haben und nicht nur Arbeiterinnen und Arbeiter. Aber diese Orte, die Kulturhäuser, die Kulturpaläste, die Clubhäuser, die gibt es heute nur noch sehr selten in Betrieb, in anderer Nutzung. Und ich habe mit Petra Runge gesprochen, die in der DDR die Gewerkschaftsbibliothek des Chemiekombinats in Buna geleitet hat oder dort gearbeitet hat, und sie gefragt, was es für sie heißt, dass dieses Clubhaus, dieses Kulturhaus von Buna, auch ein sehr großes, eindrückliches Gebäude, seit mehreren Jahren leer steht.
Das ist eigentlich eine Traurigkeit. Also für uns, sage ich jetzt mal, als alte Bunesen, wenn man es überhaupt so sagen kann, also wir finden das sehr traurig und es ist einfach, dass sowas auch nicht geachtet wurde. Es ist ja doch dort wahnsinnig viel an Kultur passiert, dass überhaupt keine Chance war, das in irgendeiner Form weiterzuführen. Ich meine, diesen Fotozirkel, den es dort damals gab, der Herr, der hat das weitergemacht und der führt den auch noch heute. Der hat das gerettet. Ja, also gerettet ist vielleicht auch nicht richtig. Der hat es weitergeführt, der hat es geschafft, dass so ein Stückchen weitergeführt wird. Und alles andere, was dort stattgefunden hat, ist das so abrupt kaputt gemacht wurde oder einfach eingestellt wurde oder so. Das ist eigentlich traurig, weil man jetzt ja auch wieder anfängt und überlegt, ja, es müsste für die Menschen was angeboten werden.
Soweit Petra Runge, die Bibliothekarin war im Kulturhaus von Buna. Du hast dich wissenschaftlich mit der Bewegung Schreibender Arbeiter, mit dem Zirkelwesen auseinandergesetzt. Aus dem Jahr 2021 heraussprechend, wieso findest du es denn überhaupt interessant, dich damit auseinanderzusetzen? Vielleicht auch mit dem im Hinterkopf, was Petra Runge gerade gesagt hat über ja, das Verschwinden auch vieler dieser Zirkel und Emotionen, die damit einhergehen.
Na, die Interesse kommt daher, dass es einfach so wenig noch gemacht wurde. Damals gab es nur eine Literaturwissenschaftlerin, die überhaupt was dazu geschrieben hatte, eine Simona Bark, die damals bei Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam war. Und ich glaube, es gibt immer noch sehr viel unaufgearbeitete Geschichte, vor allem also Kulturgeschichte in der DDR, was staatlicherseits gefordert wurde, zum Beispiel die Arbeiterfestspiele. Guckt man nach, was das war überhaupt, findet man gar nichts. Also, und daher meine Interesse vor allem. Und diese emotionelle Seite, das wundert mich nicht natürlich. Das war ein Bruch, also 89, 90. Und es war natürlich, also das hört man immer mal wieder von Leuten, die bei solchen Zirkeln, Kulturzirkeln mitgemacht haben, wie schön das war, was für viele vielfältige Angebote es gab. Und natürlich, man vermisst das, wenn man damals gerne dahin ging. Aber andererseits, jetzt heute, wer soll das Ganze bezahlen? Man guckt das Haus an, was da gegenüber steht, da, und das ist ein Riesenkoloss, ne? Das ist dann natürlich sehr teuer, das aufrechtzuerhalten.